Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit dem Wochenspruch aus Römer 8 darf ich euch heute Morgen zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Abzukündigen habe ich Folgendes. Herzliche Einladung zur Allianz Gebetswoche. Die Abende finden jeweils um 19.30 Uhr statt. Am Montag und Dienstag ist die Allianz Gebetswoche im Haus der Freien Gemeinde. Am Mittwoch um 15.30 Uhr ist ein Gebetsnachmittag auch bei der Freien Gemeinde. Am Donnerstag um 19.30 Uhr wird ein Gebetsspaziergang angeboten. Treffpunkt ist hier an der Kirche. Und am Freitag um 19.30 Uhr ist ein Jugendgebetsabend bei der Freien Gemeinde. Am kommenden Sonntag feiern wir den Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche um 11 Uhr hier in der Kirche. Und die Freie Gemeinde feiert ihren Abschlussgottesdienst in ihrer Gemeinde. Also wir sind wie immer jeden Sonntag hier und die Freie Gemeinde bei sich im Haus. Alle Termine zur Gebetswoche sind im Gemeindebrief oder draußen im Schaukasten noch einmal zum Nachlesen. Dann für die Konfirmanden, ich habe euch nicht vergessen, am Dienstag fängt der Konfirmandenunterricht um 16 Uhr wieder an und ist jetzt ab jetzt in Breitscheid. Also 16 Uhr Konfirmandenunterricht in Breitscheid. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 72 Euro und war für die Diakonie in Deutschland bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für den Arbeitslosenfonds der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bestimmt. Die letzten zwei Jahre waren geprägt von der Pandemie. Ganz besonders waren benachteiligte Menschen davon betroffen. Der Arbeitslosenfonds ist ein wertvolles Instrument, das mit einer angemessenen sozialversicherungspflichtigen Vergütung nach den kirchlich-diakonischen Tarifen Menschen in Arbeit bringt. Mit ihrer Spende machen sie das möglich. Dann noch eine Mitteilung, einen Hinweis. Hefte für die Allianzgebetswoche können draußen noch mitgenommen werden. Und nun hören wir das Lied Nummer 71, die Verse 1, 2 und 6.
Die Allianz-Gebetswoche beginnt und das Ganze geht zurück auf eine Gründung dieser Allianzbewegung in London im Jahre 1846. So alt ist das schon. Da gab es in London eine Konferenz. Da trafen sich 921 Teilnehmer aus 11 verschiedenen Ländern und ganz wesentlich aus 52 unterschiedlichen kirchlichen Gruppen. Diese Teilnehmer hatten das Anliegen, dass die Christenheit, die sich so aufgeteilt hat in so viele extra Kirchen und Gruppierungen, ein Zeichen setzt, dass sie auch was Gemeinsames haben. Denn so war das Anliegen der Menschen, der Gründungsväter damals, dass es merkbar wird, dass Christen einen Herrn haben, dass es Jesus Christus ist, dem sie folgen, egal in welcher Kirche sie das tun. Das war lange Zeit im Gebet vorbereitet und kam dann zu dieser Konferenz, die über 2 Wochen ging. Es waren auch 11 Teilnehmer aus Deutschland dabei. Da waren 4 Privatleute, ein Theologieprofessor, ein Missionar, 4 Pfarrer und ein Missionsdirektor. Und diese Konferenz hatte Ergebnisse. Das gilt ja nicht für jede Konferenz, aber die damals hatten ein Ergebnis, mehrere. Sie haben aufgerufen, alle daran beteiligten 52 kirchlichen Gruppen und alle, die sich später anschließen wollten, dass man jeden Montag im Gebet sein möge. Jeden Montag. Und immer in der ersten Woche des Jahres miteinander sich zum Gebet trifft. Letzteres hat sich erhalten, es ist inzwischen die 2. Woche, aber das ist ja egal. Die erste volle Woche des Jahres trifft man sich zum Gebet. Sie haben beschlossen, dass sie einen evangelischen Grundbünden bilden, der alle Glieder der Kirche Jesu Christi zusammenschließt und dass sie Gemeinschaft pflegen wollen über die Kirchengrenzen hinaus. Und sie haben erklärt, dass sie bekannt machen möchten, dass es eine Einheit zwischen den Christen gibt. Das ist also der Grundgedanke der Evangelischen Allianz. Und so gibt es bis heute überall weltweit solche Allianztreffen, wo Menschen aus verschiedenen Denominationen zusammenkommen, um miteinander zu überlegen, was können sie für ihre Stadt, für ihren Ort tun. Es gab eine Glaubensbasis, auf der man sich geeinigt hatte. Die möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen. Ich habe aber eine Kopie davon dabei und lege die nachher auch aus. Wer möchte, kann sich das gerne mitnehmen. Und ein typisch historisches Ereignis noch, aber wir werden heute im Gottesdienst merken, dass es so historisch gar nicht ist, sondern auch in unserer Zeit noch wirkt. Wer Sklavenhalter war, der konnte an dieser Konferenz nicht teilnehmen. Wir feiern diesen Gottesdienst zur Eröffnung der Allianz-Gebetswoche im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns den Psalm 149 beten. Ich beginne und bitte die Gemeinde, die eingerückten Sätze zu sprechen. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde derer, die ihm treu sind. Seinen Namen sollen sie beim Reigentanz besingen, mit Pauke und Zither sollen sie für ihn spielen. Alle, die ihm treu sind, sollen jubeln, denn er schenkt ihnen hohes Ansehen. Auch noch in der Nacht mögen sie ihn laut rühmen auf ihren Lagern. um Vergeltung zu üben an den Nationen, Strafe zu vollstrecken an den Völkern. Auf diese Weise sollen sie an ihnen Gottes Urteil vollstrecken, wie es in seinem Gesetz aufgeschrieben ist. Eine Ehre ist dies für alle, die ihm treu sind. Halleluja. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bitte darum, dass wir das, was wir da gerade gelesen haben, und ich habe auch gleich gehört, dass eure Stimmen etwas leiser und verhaltener wurden, richtig verstehen. Das klang ja dann doch ein bisschen hart mit dem zweischneidigen Schwert und den Ketten, in die die Würdenträger gelegt werden sollen. Nun, was ist denn das zweischneidige Schwert der Christen? Das ist das Wort Gottes. Und im Hebräerbrief, und das ist wichtig, dass die Bibel sich gegenseitig auslegt, lesen wir davon auch, dass das Wort Gottes einfach unser Gewissen anspricht und uns deutlich macht, wenn Ungerechtigkeit da ist. Und das sollen Christen auch benennen. Das ist das Schwert, das wir haben, und in diese Ketten legen wir Menschen, indem wir ihnen sagen, hey, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Darum geht es. Es ist kein Aufruf zur Gewalt. Wir bekennen. Als erstes bringen wir, heiliger Gott, unser eigenes Versagen vor dich. Vergib, wo wir nicht genügend geliebt haben in dieser Woche. Vergib, wo wir achtlos an einem Menschen vorbeigingen, der unsere Hilfe brauchte. Vergib, wo wir nicht auf deinen Ruf gehört haben. In unserem Land geschieht viel Unrecht. Manches wird benannt und polizeilich verfolgt. Anderes wird konkret verschwiegen oder einfach hingenommen. Es gibt Ausgrenzung, Mobbing, Volksverhetzung und einen schwierigen Umgang mit Flüchtlingen, auch sexuelle Übergriffe auf Kinder. Bring du uns zurecht in unserem Land und lass auch die Verantwortlichen in der Gesellschaft erfahren, was Recht vor dir ist. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. Der Prophet Micha hört von Gott und sagt weiter, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Heiliger Gott, dass uns die Liebe leitet, in unserem Gespräch mit dir und im Gespräch mit den Menschen. Dass uns die Liebe leitet, wenn wir auf dein Wort hören und dann in dieser Woche für andere Menschen beten. Das bitten wir dich. Amen. Das Thema der Allianz-Gebetswoche heißt Leben nach Gottes Rhythmus, die Bedeutung des Schabbat. Und zur Bedeutung des Schabbat hören wir jetzt die Lesung.
Aus 2. Mose 31, die Verse 12 bis 17, Hoffnung für alle. Der Herr sagte zu Mose: Schärfe den Israeliten ein, dass sie den Sabbat als Ruhetag achten, denn er ist das Zeichen meines Bundes mit euch. Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieses Zeichen bleibt für alle Generationen bestehen. Darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Wer ihn entweiht, muss sterben. Jeder, der am Sabbat irgendeine Arbeit verrichtet, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. 6 Tage könnt ihr arbeiten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, geweiht ist. Wer an diesem Tag arbeitet, darf nicht mit dem Leben davonkommen. Alle Israeliten, heute und in allen künftigen Generationen, sollen sich daran halten. Sie sollen den Sabbat feiern als Zeichen des Bundes, den ich mit ihnen geschlossen habe. Dieses Zeichen bleibt für alle Zeiten bestehen. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde geschaffen. Doch am 7. Tag habe ich mich ausgeruht und keine Arbeit getan. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns auf das Wort Gottes antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Leben nach dem Rhythmus Gottes. Der Schabbat und die Identität. Es fällt Ihnen und euch sicherlich auf, dass ich immer die hebräische Aussprache wähle für das Wort Schabbat. Ich glaube, dass es ganz gut ist, sich das so bewusst zu machen, dass das etwas ist, was hineingehört ins Judentum, in dem ja unser Herr Jesus gelebt hat. Er selber ist ja Jude. Und es wird uns dabei deutlich, dass das auch ein Stück etwas anderes ist als der Sonntag. Und das will ich uns daran zeigen, dass ich frage, wann beginnt denn der Schabbat? Das ist nämlich nicht so, dass es einfach der Samstag ist, sondern Schabbat im Judentum beginnt am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht. Dann fängt der Schabbat an und er reicht bis zum Samstagabend, wenn die Sonne wieder untergeht. Darüber will ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt aber lese ich uns den einen Satz, der uns als Text gegeben ist für diesen Tag in der Allianz-Gebetswoche. Und er steht im 2. Buch Mose im 6. Kapitel, der Satz 6. Gott spricht: Richte den Israeliten aus, also er redet zu Mose, richte den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter bestrafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Dieser Satz, den wir da eben gehört haben, zeigt das Motiv Gottes, mit dem er das Volk aus Ägypten herausführen wird. Er will es erlösen und befreien. Das ist sein Anliegen. Aber ganz konkret, er will es erlösen von schwerer Arbeit und befreien von dem Druck, den die Ägypter diesem Volk machen. Von Gott geliebte Gemeinde, sind Sie gegen Sklaverei? Danke. Warum sind wir gegen Sklaverei? Weil dem Menschen seine Selbstbestimmung genommen wird. Weil er seine Gleichberechtigung verliert. Weil man ihn als minderwertig behandelt. Weil ihm ein anderer Wille aufgezwungen wird. Weil er als Sklave seine Freiheit und seine Würde verliert. Das sind alles Gründe genug, um gegen Sklaverei zu sein. Warum ist Gott gegen Sklaverei? Da denken wir jetzt, das ist doch klar, das muss doch genau dasselbe sein. Aber Gott denkt anders als wir. Und ich glaube, es ist zu oft passiert, dass wir als Christen der Meinung sind, wir wüssten schon, wie Gott denkt. Er müsste ja so denken wie wir. Darum ist es gut, wenn wir genau hinhören. Er will uns von der Schwere der Arbeit erlösen. Gott geht es nicht um einen allgemeinen Freiheitsbegriff, nicht um eine gesellschaftliche große Ordnung, sondern zuallererst und als Allerwichtigstes geht es Gott um dich und mich. Und er möchte, dass du dich von deiner Arbeit lösen kannst, dass du von dem Druck wegkommen kannst, der durch deine Arbeit auf dir liegt. Weil Gott sieht, dass wir Menschen die Tendenz dazu haben, uns selbst zu versklaven. Unsere Gesellschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie man anderen Druck macht, weil man selbst Druck hat, weil man sich Ziele setzt, die dazu führen, dass man gar nicht mehr zu sich selber kommen kann. Es ist uns bekannt, wie sehr wir im Lauf einer Woche unter Stress geraten können, wie sehr uns Arbeitsbelastung drücken kann. Meine Tochter ist 17 Jahre, noch Schülerin und hat auch über die Ferien ein solches Arbeitsprogramm gehabt, dass sie sich kaum mit Freunden hat treffen können. Ein Leistungsdruck, der in der Schule beginnt und der selbstverständlich, für uns selbstverständlich, so weitergeht. Wir geraten unter Zeitdruck oder wir machen uns Zeitdruck. Wir wollen all das erfüllen, was uns aufgegeben ist und am besten noch mehr. Das ist, so tickt unsere Gesellschaft. Und das ist moderne Sklaverei, bei der wir als allererstes diejenigen sind, denn es gibt in unserem Land keinen Sklaventreiber. Wir selber sind dieser Sklaventreiber, der dafür sorgt, dass wir unter Druck geraten. Und wenn ich das so sage, ignoriere ich nicht, dass in dieser Welt tatsächlich Menschen auch noch versklavt werden. Ja, das geschieht sehr wohl. Und es betrifft in ganz besonderem Maße Frauen und Mädchen, die wirklich verkauft und ausgebeutet werden. Jungs passiert das auch, dort meistens als Kindersoldaten. Aber es gibt viele Facetten davon. Also Sklaverei ist längst nicht auf dieser Erde ausgerottet. Aber, und das ist ja der Blick Gottes auf uns, er beginnt eben bei uns. Und es ist die Haltung, mit der wir selber durch unser Leben gehen. Gott aber hat dich und mich als sein Gegenüber geschaffen. Er will uns unseren Wert zeigen und er ist nicht festgemacht an der Arbeit, die wir leisten. Der ist nicht festgemacht daran, ob wir all die Dinge in der Woche erfüllt haben, die zu erfüllen waren. Er ist einfach du selbst. Du bist für Gott wert. Du bist es ihm wert, dass er Kontakt mit dir hat. Er will von dir nichts vorgezeigt bekommen. Keine Leistung, keine erfüllten Aufgaben. Es ist ihm alles nicht wichtig. Ihm ist wichtig, dass du als Mensch vor ihn kommst, so wie er dich geschaffen hat. Dass er Zeit mit dir verbringen kann. Dass er dir sagen kann, was er über dich empfindet. Und dass du ihm sagen kannst, was mit dir los ist und was du von ihm brauchst und was du ihm geben möchtest. Aber nicht als Druck, als Extra, sondern als etwas zum Ausatmen, zum zur Ruhe kommen. Ihm Zeit geben und sie nicht irgendwo abzwacken und da dann noch mehr und heftig arbeiten, sondern ihm Zeit geben. Dafür hat Gott den Schabbat geschaffen. Dafür hat er die Zeit der Ruhe geschaffen. Und wie oft verstehen wir das so, dass all das, was in der Woche zu leisten war und was wir irgendwie wieder nicht geschafft haben, dann eben am Sonntag noch draufgepackt wird, am Feiertag, am Ruhetag, damit es rund wird, und wir außer Atem in die neue Woche starten können. Schülerinnen und Schüler sind inzwischen oft dazu übergegangen, dass sie den Sonntag als vollen Arbeitstag nehmen. Da werden die Hausaufgaben gemacht, da wird gearbeitet, weil man sich doch am Samstag ein bisschen freigenommen hat. Ich kann das verstehen, dass Jugendliche das machen, aber gut tut es ihnen nach meiner Beobachtung nicht. Es entspricht dem, was unsere Gesellschaft macht. Die freut sich aufs Wochenende und meint damit vor allen Dingen den Samstag. Der Sonntag ist gar nicht Wochenende. Er ist der erste Tag der Woche. Der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Er ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Nach dem Schabbat. So ist es unser Feiertag geworden. Was ich ganz schön finde, wir beginnen die Woche mit einem Ruhetag. Wenn wir es denn tun. Wenn wir es denn so begreifen, wenn wir uns denn nicht dem Diktat unserer Gesellschaft unterwerfen und sagen, ja, Sonntag gehört zum Wochenende. Ausatmen, kaputt, fertig. Nein, einatmen, die Nähe Gottes einatmen. Das, was wir hier gerade machen. Wir sind ja nicht hierher gekommen, um eine fromme Übung zu machen. Wir sind ja nicht hier versammelt, um irgendjemanden da draußen zu zeigen, oh, die sind aber fromm, das ist doch Quatsch, das ist doch überhaupt nicht unser Anliegen. Darum geht es doch nicht. Wir sind hier, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um vor ihm zur Ruhe zu kommen, um sein Wort anzuhören und zu sehen, wie er es mit uns meint, was er uns sagen möchte, was uns gut tut, was uns zentriert, was uns unsere Identität gibt. Leben nach dem Rhythmus Gottes heißt, diese Zeit der Ruhe ganz bewusst zu nehmen, sich bewusst zu machen vor Gott, da muss ich gar nichts leisten, sondern da darf ich einfach ich sein. Mit meinen besonderen Gefühlen, mit meinen Sorgen und Ängsten, mit meinen Freuden, mit meinem Erholungsbedürftigsein. Schabbat ist der Moment, wo wir zu Gott hinblicken, weg von all dem, was uns sonst in den Bann zieht und was so wichtig ist, dass wir uns selber darüber vergessen können. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, für manche Menschen gilt ja, dass sie am Ende ihres Lebens sagen, ihr Leben sei Mühe und Arbeit gewesen. Und das klingt in unserem Ohr, in unserer Gesellschaft als etwas besonders Lobenswertes. Gott sieht das so nicht. Gott sieht unser Leben als etwas, das ganz besonders ist von vornherein und das geschaffen ist zu seinem Lob und zu deiner Freude. Ist dein Leben Freude? Ich möchte uns eine kleine Fabel erzählen, die handelt von einem Dachs und einem Iltis. Und bei Fabeln ist es ja immer so, dass man dann danach suchen darf, was hat denn das mit uns zu tun? Dachs und Iltis begegnen sich im Wald. Beide sind in der Nacht unterwegs. Sie haben sich lange nicht getroffen und begrüßen sich, unterhalten sich und gehen ein Stück des Wegs gemeinsam. Der Dachs, wie es seine Gewohnheit ist, hat immer den Kopf dicht unten am Boden und schnüffelt und schnufft. Und der Iltis, wie es seine Gewohnheit ist, schaut immer wieder nach oben. So kommt es, dass der Iltis plötzlich in ein Wasserloch fällt. Er hatte gerade nach oben geschaut und der Dachs kann sich vor Lachen nicht einkriegen. Der hält sich sein kleines Bäuchlein und guckt sich an die Katze, die aus dem Wasser springt und sich schüttelt und anfängt zu putzen. Putzig, sagt der Dachs, grüßt und sagt, ich gehe dann schon mal weiter. Der Iltis nimmt sich die Zeit und bringt das Wasser aus seinem Fell. Ach, das mag er gar nicht. Und dann geht er seines Weges. Wie erstaunt ist er, als er an einer anderen Stelle im Wald den Dachs wieder trifft. Wolltest du nicht aus dem Wald heraus? Waren das nicht deine Worte? Doch, sagt der Dachs, wie gut, dass du mich noch mal triffst. Ich habe mich völlig verlaufen. Könntest du mir helfen, hier rauszukommen? Kein Problem, sagt der Iltis. Schaut nach oben und geht mit dem Dachs, bis sie am Waldrand sind. Wie machst du das? Will der Dachs wissen. Wie hast du das gefunden? Ganz einfach, sagt der Iltis. Ich schaue immer wieder mal nach oben. Da sehe ich die Sterne, orientiere mich daran und dann weiß ich meinen Weg. Oh, sagt der Dachs, und dabei nimmst du in Kauf, auch mal in ein Wasserloch zu fallen? Ja, sagt der Iltis, das nehme ich dabei in Kauf. Und ich nehme auch in Kauf, von einem dummen Dachs ausgelacht zu werden. Sie dürfen diese Fabel deuten, wie Sie möchten. Meine Deutung sagt, ja, es ist schon so, dass wir in unserem Leben eine Orientierung brauchen. Dass es um mehr geht als das, was vor Augen ist und was uns direkt vor den Füßen ist. Es ist immer wieder nötig, nach oben zu schauen, im Gespräch zu sein, auch zu hören. Was sagt Gottes Stimme, so wie der Iltis sieht? Wie stehen denn die Sterne? Wo kann denn mein Weg jetzt sein? Sich bewusst zu machen, dass meine Identität daraus sich ergibt, dass ich ein Kind Gottes bin, dass du eine Tochter Gottes bist, ein Sohn Gottes bist, bevor du angefangen hast, etwas zu leisten. Deine Arbeit mache ich dir nicht schlecht, aber sie macht dich nicht aus. Das ist, weil du ein von Gott geliebtes Kind bist, weil er dich so sehr liebt, dass es für ihn sogar möglich war, in ein Wasserloch zu fallen. Nein. Den Tod zu sterben, deinen Tod zu sterben, damit du herauskommst aus diesem Leben der Schuld und Sünde hinein in die Herrlichkeit Gottes, damit du und Gott zusammen sein können und damit du davon eine Ahnung hast und diese Ahnung immer tiefer wird. Und diese Ahnung dich dein Leben lang hindurch begleitet, hat Gott den Schabbat geschaffen, den Tag der Ruhe vor ihm. Ich möchte uns zum Abschluss noch ein paar kleine Dinge erzählen, die zur Tradition, zum Ritus im Judentum für den Schabbat gehören. Als allererstes wünscht man am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, Shabbat Shalom. Man wünscht den Frieden zum Shabbat, zum Ausruhen. Und das ist ja nun am Abend, das macht also richtig Sinn. Jetzt kann man auch ausruhen. Und dann eine ganz wichtige Aufgabe der Frauen, das machen die Frauen, sie zünden daheim die Schabbatkerze an und sprechen ein Gebet über dieser Kerze. Immer dasselbe. Das ist wie das Glockenläuten. Es ist der Beginn. Jetzt kommt es zur Ruhe. Und dann trifft man sich als allererstes zum Essen miteinander. Auch wenn man danach noch ins Kino gehen sollte oder sonst noch ein Vergnügen machen würde, als erstes miteinander ein Essen mit Dankgebeten. Am nächsten Tag dann feiert man Gottesdienst. Und dort ist es so, in der Synagoge hört man vor allen Dingen Wort Gottes, Das wird gelesen und gesungen, Gebete werden gesungen. Es ist ganz viel Hören auf die Stimme Gottes. Predigt gibt es dort gar nicht. Es ist Vorlesen dessen, was Gott aufgeschrieben hat für uns. Und es ist eine Begrenzung. Es grenzt, der Schabbat grenzt die Arbeit aus. Die Juden haben sich dadurch geholfen, dass sie sich ganz viele extra Gebote gegeben haben. Nun kann man die streng befolgen und sich darin verrückt machen, dass man alles genau richtig macht. Aber so waren diese extra Gebote gar nicht gemeint. Die extra Gebote waren eigentlich nur gedacht und sind nur gedacht, dass man wirklich zur Ruhe kommt. Darum ist die Begrenzung, nicht zu viele Schritte am Schabbat zu gehen. Darum ist die Begrenzung, keine schwere Arbeit zu machen. Darum ist die Begrenzung, dass die Hausfrauen oder die Hausmänner, das gibt es natürlich bei den Juden auch, dass sie das Essen schon vorgekocht haben. Es wird am Schabbat nicht gearbeitet. Ist das schlimm? Nein. Es ist gut, wenn man solche äußeren Dinge hat, die einem helfen, die besondere Würde dieses Tages und seinen eigentlichen Sinn und Zweck wahrzunehmen, nämlich Kind Gottes zu sein. Amen. Jetzt singen wir ein Abendlied, die 486. Es sind sehr kurze Strophen, darum 2-4 und 6-9.
Thank you.
Wir wollen dir Dank sagen, heiliger Gott, für den Feiertag, den du uns Menschen zugedacht hast, dass du uns im Blick hast und darauf achtest, was wir wirklich brauchen, dass wir zur Ruhe kommen können vor dir. Hab du Dank für deine Güte und Barmherzigkeit, mit der du uns so gnädig anschaust. Und danke auch, dass wir in deinem Wort Weisung für unseren Weg finden, dass wir zurechtgerufen werden in unserer Zeit, in der so vieles grenzenlos abgleitet. Hab du Dank, dass in unserem Land noch ein Schutz über dem Sonn- und Feiertag liegt und dass wir die Möglichkeit haben, uns hier im Gottesdienst zu versammeln. Wir bitten dich, dass wir uns neu besinnen auf den Ruhetag und dass wir ihn ganz neu mit dir zusammen begehen. Lass uns als deine Kinder erfahren in dieser Gebetswoche. Lass uns eintreten für all die Menschen, die unter der Arbeit zusammenzubrechen drohen. Da gibt's so ganz besondere Berufssparten, die sehr herausgefordert sind, weil die Arbeit da wirklich im Moment ihnen über den Kopf wächst. Bitte mach uns doch frei von den Zwängen, die unsere Leistungsgesellschaft und wir uns selber auferlegen. Lasst uns in der Stille beten für all die Anliegen, die uns persönlich wichtig sind. Und nun lasst uns weiter beten mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir schließen mit einem Weihnachtslied, der Lied Nummer 23, die Strophen 1, 4 und 6.
Thank you.
Ich habe eine kleine Postkarte in mehrfacher Auflage dabei, die wir vom Kirchenvorstand für Sie besorgt haben mit der Jahreslosung. Das lege ich draußen aus, da darf sich jeder gerne eine mitnehmen. Und außerdem lege ich auch diese Glaubensbasis der Allianz nochmal aus. Jetzt bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.